Dieser Podcast wird unterstützt vom Falkensteiner Balance-Ressort Stegersbach.
Herzlich willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Antonia Arbeiter-Raut.
Ich bin Franziska Zeudel.
Und nachdem uns in wenigen Tagen wieder die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit bevorsteht und dann ganz, ganz viel Smalltalk sich in den kommenden Wochen nur noch darum drehen wird, wie müd wir immer noch sind, haben wir uns gedacht, wir schauen uns mal an, wie sehr die Zeitumstellung, aber auch Jetlag sich eigentlich wirklich auf unseren Körper auswirken.
Genau, und bei uns im Studio ist Wolfgang Magdl. Er ist Präsident der Wiener Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin. Er ist Mediziner und er ist Chronobiologe. Herzlich willkommen.
Danke vielmals für die Einladung. Es freut mich, darüber was sagen zu können.
Ja, dann fangen wir mal mit der ganz grundlegenden Frage an. Es redet immer jeder von einer inneren Uhr, die man hat. Gibt's die eigentlich?
Ja, selbstverständlich. Es gibt die innere Uhr, das ist so mehr ein allgemeiner Begriff. Wir sprechen in der Chronobiologie eher von der Zeitstruktur des Menschen, aber wir können durchaus die innere Uhr auch benennen. Gibt ja, also es ist mittlerweile auch seit Jahren genetisch belegt, dass wir also in den Genen auch eine Uhr unter Anführungszeichen haben. In der Fachsprache sind das die Clock-Gene. Und es scheint offensichtlich so zu sein, dass jede Zelle unseres Organismus diese Clock-Gene besitzt. Sicher wissen wir aber, dass es einen Master-Clock gibt. Das ist der Hypothalamus. Das ist das Zentrum für die Steuerung unserer vegetativen Funktionen. Und wie gesagt, wir reden häufig von der Master-Clock und dann von den Slave Oscillators, weil nämlich die innere Uhr, die wir gleichsetzen können mit dem Begriff des Hypothalamus, offensichtlich diejenige ist, die alle anderen zellulären Uhren synchronisiert. Es gibt einen sehr schönen Ausdruck von einem leider schon verstorbenen Chronophysiologen auch nicht, der immer gesagt hat, alle Organe und Funktionen gehorchen dem Kommando der inneren Uhr.
Und jetzt gibt es ja auch immer diese Theorie, dass Menschen unterschiedliche innere Uhren haben. Also da gibt es die Morgenmenschen und die Nachteulen. Stimmt das denn?
Ja, selbstverständlich. Das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen. Wir verwenden ganz gerne die amerikanischen Begriffe, die Larks und die Owls, nicht die Lerchen, die in der Früh in die Lüfte schweben und glücklich sind, und die Eulen, die erst herauskommen, wenn es finster wird. Und wir können das durchaus nachweisen, allerdings nicht so sehr auf einer harten naturwissenschaftlichen Basis, sondern mehr aufgrund von Befragungen. Auch die Psychologen sprechen sehr viel darüber. Mit psychologischen Methoden kann man das nachweisen. Das gibt es aber wirklich, wobei man gleich dazu sagen muss, man kann nicht die gesamte Bevölkerung einteilen, Larks und Owls. Der größte Teil sind wahrscheinlich Mischtypen, aber es gibt ausgesprochene Larks und Owls. Wir wissen das zum Beispiel aus der Schichtarbeit.
Gibt es eigentlich irgendwelche anderen Korrelationen? Kann man jetzt zum Beispiel sagen, Eulen sind tendenziell die gesünderen Menschen oder Lerchen, oder kann man das nicht so verallgemeinern?
Also dazu, zu dieser Frage, habe ich eigentlich keine wissenschaftliche Erklärung. Ich wüsste auch nicht etwas, was in dem Zusammenhang ist, aber keine direkte Antwort auf Ihre Frage. Interessant ist, dass die jüngeren Menschen eher zu den Eulen gehören. Kleine Kinder wollen nicht schlafen gehen. Ja? Und je älter man wird, desto mehr wird man zum Morgenmenschen. Das heißt aber auch, wir bekommen eine rigidere Zeitstruktur. Der alte Mensch kann sich nicht mehr so gut anpassen wie der junge Mensch.
Das heißt, im Verlauf unseres Lebens werden wir von der Eule werden wir zur Lerche.
Ja, ja. Etwas lapidar ausgedrückt so. Also es ist ein allgemeiner Trend, der natürlich individuell unterschiedlich ausgeprägt ist.
Verändert sich die innere Uhr nur übers Lebensalter oder passt sich die auch an die Jahreszeiten an?
Ja, natürlich. Die Zeitstruktur des Menschen weist ja verschiedene Muster auf. Am besten untersucht ist eben der sogenannte Zirkadianrhythmus, ungefährer 24-Stunden-Rhythmus, kann ich dann gleich etwas dazu sagen, warum wir diese Bemerkung wählen. Wir wissen aber, dass die innere funktionelle Struktur unseres Organismus mit viel kürzeren Rhythmen gesteuert wird. Wir sprechen da von ultradianen Rhythmen, verschiedener Art. Und dann gibt es eben diese längerfristigen und auch den Jahresrhythmus. Das ist alles eindeutig nachgewiesen. Wir können hier ein Beispiel aus der Natur nehmen, nicht direkt, aber indirekt. Das hängt damit zusammen, dass die Tiere, vor allem die winterschlafenden Tiere, das ist ganz ausgeprägt, ja, sich danach richten müssen. Wir haben durch die Zivilisation da ein anderes Bild geschaffen. Aber wenn ich mich an meine Jugend zurückerinnere, da haben die Menschen sich vielmehr vor allem am Land viel mehr an der Tageszeit orientiert. Da hat man im Winter ganz anders gelebt als im Sommer. Das war damals eben die Zeit und heute hat sich das alles geändert.
Und jetzt haben wir ja eingangs schon gesagt, das große Thema dieser Tage ist so wie jedes Jahr die Umstellung von der Sommer- auf die Winterzeit. Was sagt man als Chronobiologe dazu? Ist es gescheit, dass man jedes halbe Jahr die Uhr vor- oder zurückstellt?
Alle Chronobiologen sind dagegen. Und klar, ich natürlich auch nicht. Es ist völlig unsinnig. Es bringt uns nichts. Viele Menschen sagen mir, es ist egal, aber es gibt Menschen, die ausgesprochen darunter leiden. Denn der Mensch hat eben entweder eine stabile Zeitstruktur, dann ist es ihm relativ egal, oder eine labile Zeitstruktur, dann leidet er darunter. Und es gibt ja wunderbare Studien, vor allem aus Norwegen zum Beispiel, wonach die Unfallhäufigkeit nach der Zeitumstellung zunimmt. Wobei wir uns mit der Zeitumstellung jetzt leichter tun, weil die Verlängerung des Tages für uns günstiger ist als mit der Sommerzeit, wo der Tag sich verkürzt. Das hängt mit dieser Zeitstruktur zusammen. Wenn wir Menschen, das gibt es sehr, sehr viele Experimente, wenn wir Menschen isolieren, Freiwillige, dann löst sich die Zeitstruktur der inneren Uhr von der 24-Stunden-Periode, die dem Hell-Dunkel-Wechsel entspricht, ab und geht auf 24,8 bis 25 Stunden. Das heißt, unser angeborener Rhythmus ist kein 24-Stunden-Rhythmus, sondern etwa 25-Stunden-Rhythmus. Und deshalb haben wir in der Chronobiologie den Begriff des Circadian-Rhythmus, ungefähr ein Tag.
Und wie lange braucht jetzt der Körper, um sich an eine Umstellung von einer Stunde zu gewöhnen?
Das ist jetzt sehr schwer natürlich pauschal zu sagen, aber einige Tage. Es hängt auch davon ab, es gibt Leute, die regenerieren schneller und andere langsamer. Aber wir wissen aus den Studien, einige Tage dauert es.
Aber wenn Sie jetzt sagen, es gibt Menschen, die reagieren da recht empfindlich drauf, das heißt, was sind dann Symptome, die zeigen?
Naja, vor allem allgemeines Unwohlsein, Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit, der Konzentration. Wie gesagt, ich erinnere mich an eine norwegische Studie, wobei die Verkehrsunfälle in den Tagen nach der Zeitumstellung immer deutlich zunehmen, weil die Konzentration nicht so stimmt. Also eher im psychologischen, psychischen Bereich, im Befindensbereich, nicht so sehr bei den Organfunktionen.
Willkommen im Adults-Only Falkensteiner Balance-Resort Stegersbach. Ihrem Rückzugsort für eine Auszeit vom Alltag. Umgeben von der traumhaften Natur des Südburgenlandes erwartet Sie hier pure Entspannung für Körper und Geist. Kulinarische Höhepunkte und anhaltende Wohlfühlmomente. Jetzt aktuelle Angebote entdecken. www.falkensteiner.com/stegersbach.
Ich habe jetzt kürzlich gehört, dass man diese innere Uhr auch bei der Einnahme von Medikamenten beachten soll.
Selbstverständlich.
Inwiefern denn?
Ja, das ist ein Riesengebiet, die Chronopharmakologie. Die Chronopharmakologen können uns sehr schön zeigen, dass die Hauptwirkung und Nebenwirkung, das ist alles wissenschaftlich knallhart nachgewiesen, dass die Hauptwirkung und Nebenwirkung der Medikamente sehr deutlich tageszeitabhängig sind. Etwas, was leider in der herkömmlichen Medizin völlig vernachlässigt wird. Ja, der Zeitfaktor spielt in unserer naturwissenschaftlichen Denkweise, die sehr statisch ist, praktisch keine Rolle. Es gibt auch etwas, ich komme auch aus der Ernährung, bin so ein bunter Hund, Ernährungsphysiologie. Ich habe Workshops immer gemacht und mache sie immer noch, Chronobiologie der Ernährung. Es ist nur nicht wichtig, was man isst, sondern auch wann man es isst. Hardcore-Wissenschaft, keine Fantasie.
Können Sie zur Chronopharmakologie noch ein Beispiel bringen? Also worauf müsste man da eigentlich achten?
Ja, ich bin also kein Pharmakologe, aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, dass die Magensäureproduktion in der Nacht zunimmt. Und der Verdauungsapparat hat seine Hauptaktivität in der Nacht. Das heißt, säurereduzierende Mittel nimmt man am Abend. Das ist ein altes Wissen in der Medizin. Cortisol zum Beispiel, das Stresshormon, Stress ist in der Früh, nimmt man eher in den Morgenstunden. Das sind so typische Beispiele. Es gibt, wie gesagt, massenweise andere auch.
Das heißt aber, wenn ich also ein Medikament, vielleicht gerade eine Dauermedikation verschrieben bekomme, dann sollte ich mich schon dringend damit befassen, wann das eingenommen werden muss.
Ja, selbstverständlich. Mir fällt noch ein Beispiel ein, das sehr spektakulär ist, auch leider Gottes viel zu wenig gewertet wird, die Chemotherapie. Chronochemotherapie ist nachgewiesen, bitte, vermindert die Nebenwirkungen der Chemotherapie und verlängert die Lebensdauer der Krebskranken. Das ist alles wissenschaftlich nachgewiesen.
Und das heißt, dass Chemotherapie ist besser morgens, abends oder typabhängig,
das
wie funktioniert ab, das?
Wir wissen ja heute, dass gerade beim Krebs, da wird ja auch nach den Onkogenen geforscht und die innere Uhr ist ja auch genetisch veranlagt. Das kann man jetzt pauschal nicht beantworten. Das kann man nur in Bezug auf einzelne Situationen oder Krebsarten beantworten.
Abgesehen von der Zeitumstellung ist ja, glaube ich, der Moment, wo sich die meisten Menschen mit der inneren Uhr beschäftigen, wenn man Langstreckenflüge vor sich hat. Jetlag ist was wirklich Unangenehmes, das habe ich heuer im Sommer selber wieder einmal gespürt. Wie schätzen Sie das denn ein? Wie sehr wirken sich so ein paar Stunden früher oder später tatsächlich auf den menschlichen Organismus aus?
Ja, da muss man wieder sagen, das hängt vom Individuum ab. Es gibt Menschen, die sind total am Boden, andere wieder, denen macht es gar nichts. Es gibt aber so eine Empfehlung aus der Flugmedizin, wenn man nur kurz an einem Ort verweilt, soll man gar nicht versuchen, sich an das neue Regime anzugewöhnen, sondern einfach so weiterleben wie bisher. Längerfristig soll man schauen, dass man möglichst rasch in den neuen Tagesablauf kommt.
Ab wie lang soll man sich ungefähr umstellen?
Einige Tage.
Also wenn ich jetzt beispielsweise Stewardess bin, dann versuche ich gar nicht erst.
Nein, das hat gar keinen Sinn. Dann versucht man einfach in dem alten Zyklus zu bleiben, weil dann kommt sowieso wieder. Nach ein paar Tagen ist es eh wieder so, wie es vorher war.
Und gibt es Tipps für Menschen, die jetzt länger an einem Ort verweilen, wie man sich vorbereiten kann drauf, damit man dann am Ende nicht so einen Jetlag bekommt? Soll man da schon zu Hause anfangen, sich an den anderen Rhythmus zu gewöhnen?
Ja, ja, das gibt es sehr wohl. Das spielt zum Beispiel eine große Rolle im Hochleistungssport. Die müssen ja zu einem bestimmten Zeitpunkt dort sein. Dort sollten sie die Höchstleistung erbringen. Nachdem es aber für die meisten Sportler zu teuer ist, da tagelang vorher hinzufahren, machen sie schon im Heimatort eine Umsynchronisation. Das heißt, sie leben den Tagesablauf des Ortes, wo dann der Wettkampf stattfinden wird.
Und welche Umstellung ist denn für den Körper schwieriger, wenn ich nach Westen fliege, also sich meine innere Uhr zurückdreht, oder nach Osten und ich quasi Stunden verliere?
Können wir ganz klar beantworten. Der Westflug ist viel angenehmer und das wird von Seiten der Chronobiologen so erklärt: Wenn wir den Organismus von den Zeitstrukturen ablösen, verlängert sich der Zirkadianrhythmus um eine Stunde. Das heißt, wenn wir nach Westen fliegen, entspricht das dem, was unser Organismus macht, wenn wir ihn zeitlich isolieren. Der Ostflug ist wesentlich unangenehmer.
Ich kann das bestätigen aus Erfahrung.
Ich habe es auch so erlebt, aber man weiß ja nie, ob man nicht der Very Special Snowflake ist.
Weiß man nie, ja.
Aber das heißt, Menschen, die beruflich viel reisen und die sich anpassen müssen, weil sie doch länger an einem Ort sind, ist das irgendwie gesundheitlich auf die Dauer problematisch oder ist es auch wieder sehr individuell, wie man sich halt einstellt?
Es ist sicher individuell unterschiedlich. Wie gesagt, die älteren Menschen haben eine rigidere Zeitstruktur, die tun sich schwerer. Ein junger Mensch, so wie Sie beide, die tun sich da viel leichter. Nicht? Mit der Umstellung, die Larks und die Owls. Die Owls, denen macht es weniger, die Larks wollen das nicht. Also das ist sehr individuell unterschiedlich vom allgemeinen Gesundheitszustand, nicht?
Und ich finde, im Endeffekt hängt es halt auch immer davon ab, wie die Reise verläuft, oder? Wenn der Flug 4 Stunden Verspätung hat, das Gepäck verloren gegangen ist und man dann irgendwo strandet, ist es schlimmer mit der Zeitumstellung, finde ich, als wenn alles glatt läuft.
Ja, selbstverständlich. In der Sprache der Wissenschaft sprechen wir von intervenierenden Variablen, die man nicht vorher sagen können, was da noch alles zusätzlich auf uns zukommt als Belastung.
Kommen wir aber am Schluss nochmal zurück zur Zeitumstellung. Für die Menschen, die schon wissen, dass es ihnen einfach jedes Jahr doch ein bisschen einen Knick verpasst, gibt es auch da Tricks, was man beachten kann?
Ja, man könnte versuchen, das, was man beim Jetlag gerade gesprochen haben, nicht. Man könnte versuchen, sich schon vorher umzusynchronisieren. Wenn Sie Menschen kennen, die sehr darunter leiden, ich kenne solche natürlich, die sind psychisch schon so vorbelastet, dass sie schon in der Erwartung, jetzt kommt das wieder, werden sie schon so grantig und unruhig, dass ihnen alles nichts hilft. Die müssen dann halt abwarten, bis es vorbei ist.
Ich muss ja sagen, ich spüre es am meisten, wenn es dann in der Früh auf einmal schon putzdunkel ist. Ja. Also ich versuche dann meinen Tag ein bisschen nach hinten zu verschieben in den ersten Tagen.
Ja, aber wenn jetzt diese Folge erscheint, glaube ich, 2 Tage vor der Zeitumstellung, das heißt, was kann man in den 2 Tagen jetzt noch machen? Das heißt, einfach gleich morgen so tun, als ob es schon passiert wäre, die Zeitumstellung?
Wenn man wirklich empfindlich ist, das ist eine kleine Gruppe, dann ja, sonst für den normalen Menschen, also normalen Menschen unter Anführungszeichen, der nicht so sensibel ist, der gewöhnt sich schon. Er kann versuchen, das wird schon empfohlen, für Menschen, die empfindlicher reagieren, dass sie sich insofern vorbereiten, dass sie sich dann für die Tage nach der Zeitumstellung nicht das größte Programm aufhalsen, sondern Sachen ruhig angehen und schauen, bis sie sich dann umsynchronisiert haben und dann können sie wieder stärkere Reize aushalten.
Und rausgehen an die frische Luft und alles ist wahrscheinlich auch nie ein Fehler.
Natürlich, ja.
Weil Sie gesagt haben, dass auch Ernährung so eine große Rolle spielt, sollte man dann vielleicht auch seine Ernährungszeiten schon ein bisschen anpassen oder auch zum Beispiel, wenn man Jetlag oder sowas befürchtet, zu anderen Zeiten essen, um sich schon vorzubereiten?
Ja, es wird beim Jetlag bei längeren Flügen durchaus empfohlen. Wobei ein Beispiel nur, der Mensch in den Morgenstunden, also wenn er aufstehen muss, braucht er sehr schnell Energie, das liefern uns die Kohlenhydrate. Deshalb traditionell essen wir eigentlich zumindest in unseren Breiten eher ein kohlenhydratreiches Frühstück. Am Abend vertragen wir eher das Fett. Aus den südländischen Ländern sieht man das nicht. Das heißt, man kann dann gleich versuchen, im Flugzeug sich schon vorzubereiten.
Wenn man denn im Flugzeug was essen will. Das ist ja jedem selbst überlassen.
Natürlich. Na gut, sonst könnte man es mit bestimmten Präparaten machen. Koffein zum Beispiel oder Melatonin sind so Geschichten. Da gibt es viel Literatur, dass man sagt, so jetzt möchte ich dann schauen, dass ich möglichst schnell einschlafe. Ich habe noch ein paar Stunden, dann nimmt man vielleicht das Melatonin. Wenn man sagt, und ich will jetzt aber schon meine Wachheit, weil ich starte jetzt bald oder komme bald an meinen Bestimmungsort an, dann kann man zum Beispiel einen Kaffee, eine Koffeintablette nehmen.
Also kleine Helfer sind da durchaus erlaubt, wenn man bei Zeitumstellung oder Jetlag sehr empfindlich ist. Und ruhig angehen lassen, habe ich mir auch gemerkt. Generell immer ein guter Tipp, finde ich, gerade im Herbst, wenn alles so ein bisschen runterfährt. Ich habe auf jeden Fall was mitgenommen.
Wolfgang Marktl, vielen Dank für Ihren Besuch im Studio. Ja, wie geht's euch mit der Zeitumstellung? Habt ihr irgendwelche Tipps und Tricks für uns? Dann freuen wir uns über ein E-Mail an besserleben@derstandard.at. Wir freuen uns auch über Themenvorschläge. Wir freuen uns auch über 5-Sterne-Bewertungen und wenn ihr uns weiterempfehlt.
Wir freuen uns nicht auf die Zeitumstellung, werden so aber sicher gut schaffen.
Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Franziska Zödel.
Ich bin Antonia Arbeiter-Raut und produziert wurde diese Folge von Christoph Neuwert. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Willkommen im Adults-Only Falkensteiner Balance-Resort Stegersbach. Ihrem Rückzugsort für eine Auszeit vom Alltag. Umgeben von der traumhaften Natur des Südburgenlandes erwartet Sie hier pure Entspannung für Körper und Geist. Kulinarische Höhepunkte und anhaltende Wohlfühlmomente. Jetzt aktuelle Angebote entdecken. www.falkensteiner.com/stegersbach